Federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial.
Hallo, herzlich willkommen zu Federführend, der nächsten Ausgabe des Podcasts von Zimmermann Editorial. Mein Name ist Lutz Zimmermann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Zimmermann Editorial.
Und ich bin Caroline Diehl, Redakteurin bei Zimmermann Editorial. Hallo. Ja, das Geräusch, was ihr hier gerade gehört habt, ist ja eigentlich eher eins, was nach und nach ausstirbt in unserem Alltag heute. Und wir haben das mal mitgebracht, weil wir uns heute dem Thema widmen möchten, Printmedien versus Online-Medien in der internen Kommunikation. Beziehungsweise eigentlich nicht versus, ich hatte mir das nur, als wir das Thema überlegt haben, in den Podcast zu nehmen, auf meine To-Do-Liste geschrieben und erstmal als Arbeitstitel abgespeichert unter Print versus Online. Und habe mich direkt so ein bisschen an mein Medienwissenschaftsstudium erinnert gefühlt, wo auch immer die Debatte aufkam, lösen Medien einander eigentlich ab? Wieso haben wir eigentlich immer noch Bücher, wenn es inzwischen Fernsehen gibt, wenn es inzwischen Radio gibt, wenn es das Internet gibt? Oder existieren die einfach parallel?
Und?
Es gibt die Medientheorie, dass ein Medium das andere nicht komplett auslöscht, sondern dass die eben weiterhin nebeneinander her existieren und dass sich aber einfach die Konsumgewohnheiten dazu ändern. Und das kann man ja super sehen an seinem eigenen Alltag, weil wenn man sich mal überlegt, Fernsehen zum Beispiel, als das irgendwie in den 50er Jahren, würde ich jetzt mal sagen, aufkam,
ja,
war auf einmal das, wo sich abends Familien zusammengesetzt haben und zusammenkamen und Fernsehen geguckt haben. Was haben sie davor gemacht? Sie haben das mit dem Radio gemacht. Ja. Das heißt, man würde meinen, jetzt hört keiner mehr Radio, weil die Leute gucken ja alle Fernsehen. Stattdessen hören die Leute jetzt morgens zum Beispiel Radio, wenn sie mit dem Auto zur Arbeit fahren. Also es gibt immer noch beides. Es gibt, wie schon gesagt, eben auch immer noch Bücher. Aber wir benutzen die einfach ganz anders.
Es gibt so ein paar kleine Ausnahmen, glaube ich. Ich habe letztens gelesen, dass die Post den Telegrammdienst abgeschafft hat. Also man kann bei der Post keine Telegramme mehr.
Ich habe auch noch nie in meinem Leben Telegramme.
Ja, das kannst
ich
du nicht kennen.
Ich habe gar keine Ahnung, was das ist.
Das ist die Gnade deiner späten Geburt. Ich kenne das Telegramm noch, wobei ich auch nie selbst eins verschickt oder empfangen habe. Aber das Telegramm ist eben tatsächlich ja 1:1 abgelöst worden, einfach durch eine andere technische Lösung und nicht durch ein neues, anderes Medium. Radio und Fernsehen sind ja vollkommen unterschiedliche Medien. Und deswegen finde ich das auch vollkommen richtig, dass auf deinem Zettel stand Print versus Online, weil die Diskussionen, die wir mit Unternehmen oftmals führen, werden ja nach dem Motto geführt, lösen wir jetzt Print ab und kommunizieren nur noch online, also lösen wir das Radio ab und gucken nur noch Fernsehen. So eine Diskussion würde ja eigentlich niemand einer führen, aber bei Print versus Online wird sie eben so geführt. Insofern ist das schon die richtige Diskussion gewesen in deinem Studium, Caro.
Video killed the radio star.
Video killed the radio star. Wer hat's gesungen?
The Buggles.
Gut gegoogelt.
Ey, das weiß ich natürlich. ja, und natürlich ist das zwar ein Trend, der allgemein in den Medien präsent ist, aber deswegen ja auch für die Unternehmenskommunikation interessant.
Ja, absolut. Also sehr, sehr interessant. Und wir erleben es ja bei unseren Kundenbeziehungen seit einigen Jahren, dass diese Diskussion geführt wird. Print versus online oder was machen wir eigentlich jetzt mit unseren Printmedien? Und oftmals hören wir die steile These, Print stirbt aus. Und das muss man, glaube ich, schon etwas differenzieren. Klar, wenn wir uns Tageszeitungen angucken, da ist das mehr als deutlich. Ein schleichender Abwärtstrend der Auflagenzahlen belegt das ja. Also da, wo Medien vor allen Dingen versuchen, Aktualität auszuspielen, verlieren sie natürlich. Gegen digitale Medien können sie einfach nicht mithalten. Anders sieht das im Printbereich aber aus, wenn man sich wirkliche Deep-Dive-Medien anguckt. Die Zeit zum Beispiel, ein echtes Qualitätsmedium, lesen wir ja auch sehr gerne, wächst in der Auflage kontinuierlich. Letztes Jahr, glaube ich, um über 15%, auch im Printbereich, also nicht nur die digitale Ausgabe der Zeit, auch der Printbereich wächst. Und noch interessanter finde ich eigentlich den die Entwicklung auf dem Special Interest Markt. Mhm. Beispiel sind diese Landlust-Zeitungen, also Landlust gibt es ja wirklich, dieses Magazin, der einen Boom entfacht hat. Und ich weiß nicht, wie viele vergleichbare Magazine es da mittlerweile gibt. Und das Gleiche kann man bei vielen anderen Freizeit-Hobby-Sportmagazinen beobachten. Es gibt eine Unmenge an Kochmagazinen zum Beispiel. Und interessanterweise ist das Web ja voll mit Kochmagazinen, Kochblogs. Also überhaupt kein Problem, sich zu welchem Küchenkochthema auch immer digital zu informieren. Trotzdem laufen Kochmagazine am Kiosk wunderbar. Und ein drittes Beispiel, wir müssen ja hier in dem Blog, in dem unserem Podcast, Caro, viel mehr über Fußball reden, ist der Fußballbereich, weil auch das Web ist natürlich voll mit Informationen über Fußball, mit egal ob durch den sozialen Medien, die Vereine haben ihre eigenen digitalen Auftritte. Nichts geht an mir vorbei im Fußball, wenn ich irgendwie digital mich gut aufgestellt habe. Trotzdem, so ein Magazin wie Elf Freunde findet seine Leser, viele, viele Zehntausend, seit Jahren und hat eine kontinuierliche, starke Auflage. Und interessant natürlich auch, am Kiosk Publikumsmedien kämen nie auf die Idee zu sagen, wir stellen jetzt von heute von Print auf Online um, weil sie wüssten, dadurch verlieren wir viel zu viele Leser. In der Unternehmenskommunikation aber wird die Diskussion ganz anders geführt. Da wird es quasi gegeneinander ausgespielt und man überlegt eben, macht das noch Sinn, dass wir in Zukunft noch ein Magazin machen, egal ob jetzt intern oder extern, und wäre es nicht besser, wenn wir nur auf digitale Medien gehen. Für viele Unternehmen ist das auch ein Ausdruck von Modernität. Die sagen dann, wir wollen digital sein, wir wollen innovativ sein. Da geht das nicht, dass wir noch ein Printmedium haben. Und schwören deswegen auf digitale Medien. Es gibt aber auch Stimmen, die beschwören eine gegenteilige Entwicklung. Wir zitieren ja gerne den Content-Marketing-Papst Joe Polizzi aus den USA. Und der ist der Begründer des Content-Marketings. Und der wiederum kündigt ein Erstarken von Printmedien in der Unternehmenskommunikation und dem Marketing an. Und er ist davon überzeugt, dass in naher Zukunft große Unternehmen, große starke Marken verstärkt wieder auf Printkommunikation setzen werden, um eben einen Kontrapunkt zu setzen gegenüber digitalen Medien, die sich eben schnell versenden und sehr, sehr schnelllebig sind. Tatsächlich ist es so in der Unternehmenskommunikation, dass da auch oft noch unterschieden wird zwischen externer und interner Kommunikation, was den Einsatz von Printmedien betrifft. In der externen Kommunikation gibt es viele Kundenmedien, die nach wie vor gedruckt erscheinen, oder Stakeholdermedien, wo es um Meinungsbildnermedien zum Beispiel geht, die werden verschickt als Printmedium. In der internen Kommunikation aber vollzieht sich der Wandel viel, viel schneller. Das beobachten und erleben wir. Das Mitarbeitermagazin gilt als veraltet und Social Intranets und Mitarbeiter-Apps lösen es mehr und mehr ab. Und wir wollen ja heute die Frage stellen, funktioniert das wirklich? Kann man Print und digital wirklich so einfach gegeneinander ausspielen und sagen, wir machen jetzt nicht mehr Print, wir machen digital? Weil ich ja eben auch nicht sagen würde, wir hören jetzt kein Radio mehr, wir gucken Fernsehen. Oder wir machen jetzt keinen Podcast mehr, wir machen jetzt Filme. Es sind eben unterschiedliche Medien.
Genau, genau.
Ja, und dann haben wir uns einfach mal so ein bisschen auf dem Markt umgeguckt, auf dem Mitarbeiterzeitungsmarkt, und haben vier ganz unterschiedliche Modelle und Vorgehensweisen entdeckt. Einmal haben wir das Beispiel SEAT, Automobilunternehmen aus dem Volkswagen-Konzern, wo man nach wie vor stark auf Print setzt und von Print überzeugt ist. Wir haben uns mit der Targo Bank beschäftigt, die vor einigen Jahren radikal umgestellt hat und ihr Voila-Magazin, so hieß das oder heißt das immer noch, auch digital heißt es so, wurde von jetzt auf gleich eingestellt. Und man hat auf digital gesetzt. Die Telekom fährt zweigleisig und hat ein ganz interessantes Abo-Modell umgesetzt. Da muss man sich also anmelden, wenn man das Magazin gedruckt haben will. Und dann haben wir uns noch mit der Deutschen Bahn beschäftigt, die ihren Mitarbeitern eine Übergangszeit gegönnt hat, damit man sich daran gewöhnt, dass es irgendwann kein Printmagazin mehr gibt, sondern nur noch digital kommuniziert wird intern. Also es sind ganz unterschiedliche Modelle, hochinteressant, und wir haben einiges gelernt da aus den Gesprächen und wir hoffen, ihr könnt das auch.
Den Wortwitz mit dem zweigleisig hättest du schon bei der Bahn bringen müssen eigentlich.
Ja.
Ne? Das hätte besser gepasst.
Stimmt.
Ja, genau. Also wir haben da mit vier sehr spannenden Interviewpartnern gesprochen. Was ich erstmal interessant fand, witzigerweise sind alle diese Entwicklungen, diese relativ radikalen Entwicklungen zum Teil, irgendwie 2017 vonstatten gegangen. Ich weiß nicht, ob das so ein Turning Point, ja, war. Mir ist da jetzt nichts in den Sinn gekommen, was irgendwie bei allen so ein plötzliches Umdenken hätte herbeiführen können, aber
wüsste ich jetzt auch nicht.
Anscheinend ist es irgendwie ein wichtiges Jahr gewesen für die Frage Print oder Online. Und genau, also unser Plan ist jetzt so ein bisschen durchzugehen nach den einzelnen Beispielen, wie eben jedes Unternehmen das so geleistet hat. Und diese vier Wege, die jedes Unternehmen für sich bestritten hat, ist ja auch einfach immer dadurch bedingt, dass es eben unterschiedliche Ziele gibt in den Unternehmen, unterschiedliche Ressourcen gab und unterschiedliche Zielgruppen auch irgendwo angesprochen werden sollten. Da kommen wir dann auch nochmal im Detail eben drauf. Und daran zeigt sich natürlich auch wieder, dass es hier nicht die eine Antwort gibt.
Nee, ganz sicher nicht.
Das ist immer so das große Learning, wo wir eigentlich nach jedem Podcast mit rausgehen.
Ja.
Genau. Ja, fangen wir mal mit SEAT an.
Fangen wir
mal mit SEAT an. Ich habe bei SEAT mit Melanie Stöckel gesprochen. Sie ist Leiterin der Kommunikation. Bei SEAT gibt es auch tatsächlich keine Untergliederung in externe und interne Kommunikation. Also bei denen ist das gebündelt in einer Abteilung. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant als Hintergrund zu wissen. Und die haben auch eben mehrere Kanäle, über die sie ihre Mitarbeiter informieren. Der tagesaktuelle Kanal, wo die ganzen Info-Sachen gespielt werden, sage ich mal, ist tatsächlich einfach ein Mailing-Server, der alle Mitarbeiter erreicht. Der wird unter anderem auch von anderen Abteilungen noch mitbespielt, nicht nur von der Kommunikation. Und 2017 hat SEAT dann für die ganzen deutschen Mitarbeiter, aber auch für die deutschen Händler, die also eben SEAT verkaufen in Filialen, in Autohäusern, ein Magazin gelauncht mit dem Namen Somos. Das heißt übrigens, das ist Spanisch.
Wir sind, genau.
Natürlich in Anlehnung an den Mutterkonzern in Spanien. Das ist auch so ein Thema, was sich so ein bisschen durch das ganze Printmagazin durchzieht. Dieses Spanisch-Deutsche, wo sind wir uns ähnlich, wo ticken wir unterschiedlich, auch wenn es nur für die deutschen Mitarbeiter ist.
Auch interessant, dass auch in Spanien der Mitarbeitermagazin-Titel Wir oder Wir sind so beliebt sind. Das ist, glaube ich, in Deutschland der am meisten verbreitete Titel von Mitarbeitermagazin.
Super Wir. Kreativ. Ich könnten wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen, über gute Titel für Mitarbeitermagazine.
Ja.
Genau, ja. Und also ich habe mit Melanie Stöckel gesprochen, nochmal als kleine Info zusätzlich zu dem Medium. Die haben eine Auflage von 8000 Magazinen und schicken die an die Mitarbeiter nach Hause seit Corona. Davor kam es an den Arbeitsplatz, an den Konzernschreibtisch und in die Autohäuser eben für die Händler dann auch per Post. Ja, und ich habe sie natürlich gefragt, was war denn das Ziel oder wieso habt ihr euch für Print entschieden dann 2017, weil 2017 ja offensichtlich viele andere Unternehmen gesagt haben, um Gottes Willen, wir machen
das Gegenteil.
Print mehr. Das ist ja total altbacken. Und sie hat mir dann Folgendes dazu gesagt.
Also ich sag mal, Print bleibt, glaube ich, bleibt beständiger. Man hat es letztendlich immer griffbereit und man kann sich auch mal so eine digitale Auszeit gönnen. Also wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, wir werden alle so berieselt über ganz unterschiedliche Kanäle, ob es Instagram ist oder TikTok oder das normale E-Mail-Verhalten, dass man sich doch mit einem Magazin mehr Zeit nimmt, das auch durchzublättern und quasi zu genießen, als wenn man online dann doch nur schnell zu den Themen switcht, die einen wirklich interessieren.
Ja, und das ist, glaube ich, nicht nur ein Gefühl von Frau Stöckel, sondern auch wissenschaftlich erwiesen, dass man ja tatsächlich Printmedien anders nutzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden oder Millisekunden es dauert, bis man im Internet wegklickt von einem Artikel und den nächsten irgendwie klickt. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist ja eine viel geringere als im Printmedium. Und keine Frage, dass man dem Printmedium eine höhere Aufmerksamkeit widmet, weil man es auch in einem anderen Umfeld liest. Und das ist sicher ein unschlagbarer Vorteil von Print.
Ja, genau, absolut. Und vor allem auch diese Haptik, also auch die Eigenschaften von Print, die ein anderes Medium so gar nicht haben kann, einfach weil ich online nicht in die Hand nehmen kann. Ich kann online nicht blättern, ich kann online nicht an der Seite riechen, das macht jetzt man vielleicht nicht unbedingt, aber es ist ja trotzdem irgendwie es ist gedruckt. Manchmal hat es ja noch diesen ganz eigenen Geruch, den man vielleicht auch mit was verbindet, dass man es einfach irgendwie neben sich legen kann, irgendwo rumliegen lassen kann und dann auch zwei Wochen später vielleicht nochmal drin rumblättert. Das ist was, das hat halt einfach kein anderes Medium. Und das dann aktiv zu nutzen, sollte man auch machen, wenn man sich dafür entscheidet, auf Print zu setzen.
Ja, es ist auch so, dass viele Menschen ja so ganz eigene Gewohnheiten entwickeln, mit Printmedien umzugehen. Egal, ob das eine Zeitung oder ein Magazin ist. Die einen lesen das von hinten, die anderen gucken sich zuerst das Rätsel an. Also da entwickelt sich auch über eine lange Zeit gewisse Gewohnheiten irgendwie, wie ich mit diesem Medium umgehe, was ich digital, glaube ich, also kenne ich das eigentlich eher nicht, vergleichbare Gewohnheiten, die sich da rausentwickeln. Deswegen finde ich das immer sehr mutig. Das haben wir ja auch schon erlebt, dass Mitarbeitermagazine, die es seit 30, 40, 50 Jahren gibt, die dann eingestellt werden. Das ist eine sehr mutige Entscheidung, sowas zu tun, weil es ja viele Mitarbeiter gibt, die auch dieses Magazin dann seit 20, 30 Jahren kennen und da einfach eine Beziehung zu entwickelt haben.
Ja, absolut. Und gerade auf diese Haptik, auf dieses Haptische als Eigenschaft habe ich Frau Stöckel auch nochmal angesprochen und die nutzen das tatsächlich auch ziemlich bewusst.
Also wir versuchen natürlich auch, was den Druck angeht, verschiedene Dinge aus. Wir arbeiten dann mal mit was Lackiertem oder was Geprägtem. Also wir schauen schon, dass das nicht langweilig wird, sondern wenn man dann das Magazin wieder in die Hand nimmt und sagt so, ach, da haben sie sich wieder was Neues einfallen lassen.
Ja, das darf man nicht unterschätzen, die Wirkung von so einem Magazin, was auf einmal mit einem lackierten Titel daherkommt oder mit einem Spiegel vorne drauf oder mit, ich weiß es nicht was, oder einem doppelten Titel, ja, dass ich vorne und hinten mit dem Titel oder mit einem Wendemagazin, also irgendwie spielerisch damit umgehe und dem Medium eine Wertigkeit gebe, die sich auch abhebt von der letzten Ausgabe zum Beispiel, was ich digital so auch eher irgendwie nicht hinbekomme. Also da ist schon viel drin, was man allein mit der Materialisierung des Printmagazins machen kann. Ist natürlich alles so ein bisschen old, ne? Aber es wirkt.
Ja, aber ich glaube, das hat ja auch einfach wieder seinen Reiz. Also weil man ja gerade, und das hatte sie in dem O-Ton davor ja auch ein bisschen gesagt, weil man so überflutet wird von dem ganzen Digitalen, weil man irgendwie permanent mit seinem Handy am Rumwischen ist und sich irgendwie irgendwo durchklicken muss. Auch viele sitzen ja den ganzen Tag einfach arbeitsbedingt schon am Laptop und gucken irgendwie auf den Bildschirm. Und dann hat man jetzt vielleicht am Feierabend nicht auch noch Lust, irgendwie auf den Bildschirm zu gucken, sondern man nimmt bewusst die Zeitschrift zur Hand und sagt, ich gönne mir eben eine, wie sie meinte, digitale Auszeit. So.
Ja, in dem Zusammenhang bin ich mal gespannt, müsste man in einem halben Jahr nochmal mit Frau Stöckel sprechen, ob das Magazin dann immer noch nach Hause geschickt wird zu den Mitarbeitern oder an den Arbeitsplatz. Wir empfehlen ja unseren Kunden immer gerne, das Mitarbeitermagazin nach Hause zu schicken, weil ich eine ganz andere Aufmerksamkeit, Zeit dem Magazin widme. Klar, viele Leute haben keine Lust, irgendwie sich zu Hause auch noch mit der Firma irgendwie zu beschäftigen. Aber A, ist es eine Frage der Wertschätzung. Also viele finden das irgendwie wertschätzend, dass ihnen das der Arbeitgeber nach Hause schickt. Die Familie erlebt das Magazin mit. Naja, am Wochenende habe ich eben die Zeit, die ich auf am Arbeitsplatz vielleicht nicht habe, um in das Magazin mal reinzugucken. Also im Zweifel ist das der bessere Vertriebsweg, als es an den Arbeitsplatz zu schicken.
Also ich hatte ihr die Frage gestellt tatsächlich auch, ob sie das jetzt beibehalten wollen mit dem Nachhauseschicken oder ob sie es jetzt nach Corona, wenn die Leute wieder an die Schreibtische zurückkehren, wieder umstellen werden. Sie hat mir gesagt, dass sie das erstmal beibehalten wollen, weil sich das doch eigentlich als eine ganz gute Lösung rausgestellt hat. Und bei der Auflage, die die haben, ist das noch stemmbar auch was.
Ja, ist natürlich teurer.
Genau, was vielleicht dann irgendwie die Versendung so angeht.
Ja.
Wir wechseln mal zum nächsten Beispiel, würde ich sagen, und zwar zur Targo Bank. Da habe ich mit Ulrike Höbel gesprochen, sie ist Senior Managerin interne Kommunikation. Und du hast es vorhin schon gesagt, die Targo Bank hat auch 2017 einen großen Schritt unternommen und ihr Mitarbeitermagazin Voila komplett eingestampft als Printausgabe und es nur noch online als Digitalversion neu aufgelegt. Heißt immer noch Voila. Und auch da habe ich natürlich die gleiche Frage gestellt, so was war die Intention, wie seid ihr, habt ihr die Entscheidung getroffen?
Wir wollten unsere Kolleginnen und Kollegen einbeziehen, Stichwort Interaktion. Wir wollten schneller werden. Wir hatten ja ein Magazin, das 4-mal im Jahr idealerweise erschienen ist, haben wir aber auch gar nicht immer geschafft aufgrund der langen Abstimmungsschleifen und dass man eben immer alle Themen gleichzeitig fertig bekommen musste und waren da einfach nicht mehr so zufrieden.
Was man da auch erstmal nochmal vorher sagen muss, ist, dass es bei der Targobank auch zu dem Zeitpunkt einfach noch keinen anderen Kanal gab, wo in irgendeiner Art und Weise tagesaktuelle Sachen gespielt worden sind. Ja. Also mit dem Gedanken, das Printmagazin einzustellen, ging eben auch einher die Idee, ein Medium zu schaffen, was eben diese tagesaktuellen Inhalte bringen kann, das schnell genug ist, um die aktuell bringen zu können und dieser Punkt Mitarbeiter mit einbeziehen.
Ja, interessant fand ich aber irgendwie, dass es nicht geschafft wurde oder immer wieder nicht geschafft wurde, irgendwie zeitlich das alte Voila-Magazin irgendwie pünktlich zu auszuliefern mit dann auch jeweils irgendwie aktuellen Themen, weil die digitale Kommunikation erfordert ja zeitlich nochmal ganz anderen Einsatz als die Printkommunikation.
Ich finde es vor allem spannend, dass man hier eben ganz gut den Kontrast sieht zu den unterschiedlichen Zielsetzungen, die eben so ein Mitarbeitermagazin auch haben kann. Also ein Mitarbeitermagazin kann halt ja auch irgendwo beides sein. Es kann natürlich ein tagesaktuelles Medium sein, wenn man es möchte. Und dann bietet sich der Kanal online total gut an.
Ja.
Es kann aber auch genauso ein Medium sein, was ergänzend zu einem anderen Medium, was eben diese tagesaktuellen Inhalte abdeckt, nochmal ganz andere Inhalte spielt, die vielleicht ein bisschen weitergedacht sind, die hintergründiger sind, die mehr Geschichten erzählen, sage ich mal.
Ja.
Dann war natürlich auch so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt dieses Printheft komplett einstellt, finden das die Mitarbeiter auch gut so, beziehungsweise haben sie die Mitarbeiter auch irgendwo mit einbezogen in diesen Prozess? Oder hat man sich die Entscheidung, quasi einfach so getroffen in der, im Team der internen Kommunikation? Das hatte ich auch nochmal gefragt.
Also wir hatten 2 Befragungen, die eine schon länger davor, da war ganz klar der größte Teil noch für Print. Und dann, ich glaube, so ungefähr ein Jahr vor der Umstellung hatten wir die letzte. Und da waren auch noch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen Print lieber gewesen wäre. Ganz viele, die aber auch gesagt haben, es wäre super, wenn wir endlich eine Online-Lösung hatten. Also man hat gemerkt, auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ging der Trend zu online und der Wunsch war immer größer.
Ja, und ich glaube, das ist auch nicht zu leugnen, dass der Trend dahin geht, ne? Dass die Leute einfach immer mehr digital kommunizieren. Sie haben eh die Geräte in der Hand oder am Desktop irgendwie, mit denen sie ständig arbeiten und darüber dann auch parallel Kommunikation zu gestalten, bietet sich einfach an. Also das ist, glaube ich, bei aller Liebe zu Print nicht zu leugnen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und die Leute wollen halt auch einfach informiert sein. Also da geht es ja dann vor allem um den Informationsaspekt. Und das ist halt einfach ein großer Aspekt, den man abdecken muss als interne Kommunikation, dass man seine Mitarbeiter auf dem Laufenden hält. Und Frau Höbel hat auch zu mir gemeint, sie hätten gerne das Printheft behalten. Aber es ist natürlich dann auch eine Ressourcenfrage, ob man beides stemmen kann.
Ja.
Und das war bei Ihnen im Team nicht der Fall. Und dann hat man einfach die Konsequenz daraus gezogen, gesagt, ja, okay, wenn wir uns jetzt für eines entscheiden müssen, dann wird es der Online-Kanal. Und Sie versuchen auch, die hintergründigeren Themen auf diesem Kanal zu spielen. Da muss man aber, hat sie gesagt, auf jeden Fall ordentlich gucken, dass man sich seine Arbeit strukturiert und dass man regelmäßig sich austauscht mit den Kollegen, damit der große Blick, sage ich mal, nicht untergeht, sondern dass man eben das auch im Auge behält und auch mal Schwerpunkte zu größeren Themen irgendwie setzt.
Ja, genau. Man muss dann irgendwie, sag mal, die Themen, die einem strategisch wichtige Themen zum Beispiel sind, dass man die immer wieder und öfter spielt, dass man richtige Themenkampagnen fährt. Ne? Also das, was ich in einem Magazin machen kann, mit einem Schwerpunktthema mal auf 8 bis 10 Seiten, kriegt das automatisch in der Wahrnehmung auch einen Schwerpunkt und jedem Leser wird klar, aha, das ist ein wichtiges Thema. digital versendet sich eben viel, also muss ich die Themen immer wieder spielen und immer wieder aus anderen Perspektiven spielen, irgendwie, damit sie in der Wahrnehmung irgendwann mal stattfinden. Also ein ganz anderer Umgang natürlich auch mit den Themen. Auch ein Grund dafür, warum wir immer sagen, man kann das nicht einfach so gegeneinander ausspielen, das eine jetzt sein lassen und das andere tun, weil das, was ich dann tue, ist etwas ganz anderes als das, was ich vorher getan habe.
Genau. Und eine andere Möglichkeit, die bei der Targobank zum Beispiel noch genutzt wird, ist so Themenwochen zu veranstalten, dass man dann wirklich ein Thema auch wie eine Art Schwerpunkt hat und man widmet sich dann zum Beispiel der kompletten Woche nur dem Thema Nachhaltigkeit und hat dann irgendwie da auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, die man da drauf generiert. Also ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Wege noch, wie man das irgendwie schaffen kann, da mehr Bewusstsein zu schaffen. Aber es ist natürlich, ja, wie du sagst, die Gefahr da, dass es sich einfach aufgrund der schieren Menge an Inhalten, die man dann hat und die man immer wieder hinterher schiebt, versendet, dass es ein bisschen untergeht.
Ja, aber in dem Zusammenhang ist ja dann tatsächlich die Telekom ein wirklich interessantes Beispiel mit der You and Me, ein vielfach prämiertes Magazin, das mittlerweile auch immer wieder monothematisch rauskommt, sprechen wir gleich drüber. Und ja, die eben parallel immer noch auf Print setzen und parallel digital kommunizieren.
Genau, und da haben wir aber schon mal zum Beispiel den ersten großen Unterschied. Jetzt, wenn wir von der Targobank wechseln zur Telekom als Beispiel, die mussten sich dem Ressourcenproblem gar nicht stellen, weil das so ein Riesenunternehmen ist und die haben eigentlich auch alle Kanäle, die man irgendwie bespielen kann in der internen Kommunikation, sei es jetzt auch irgendwie Podcast, Social Intranet, Print und dann ist auch in dem Team jeweils jemand fest nur für ein Medium zum Teil zuständig. Also das sind auch zum Beispiel ganz andere, eine ganz andere Infrastruktur, mit der du da dann letztendlich auch arbeitest. Aber genau, ja, bei der Telekom habe ich gesprochen mit Susanne Terheggen. Sie ist verantwortlich für das Printmagazin eben bei der Telekom. Inzwischen heißt das Magazin You and Me Quarterly, weil es viermal im Jahr erscheint, nicht mehr zehnmal im Jahr. Das war vor 2017 so, wieder 2017, irgendwie großer Relaunch. Ich weiß nicht, was es ist mit dem Jahr.
Ich weiß es auch nicht. Wir müssen nochmal auf den Grund gehen.
Ja, genau, eine neue Investigativfolge einbauen. Genau, und die haben 2017 eben den Relaunch gestartet und sind das auch noch mal ein bisschen anders angegangen, haben auch bei ihren Mitarbeitern nachgefragt, wie die das gerne in Zukunft handhaben wollen würden mit dem Mitarbeitermagazin und sind nach ihrem Prozess zu der Entscheidung gekommen, dass man ein Abo-System einführt. Da will ich später noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Erstmal da auch mit der Frage anfangen, was sind denn die Ziele gewesen überhaupt von dem Relaunch?
Wir haben das Format geändert, also tatsächlich das Heftformat in Größe und Breite und wir haben die Seitenzahl deutlich erhöht. Also wir hatten vorher 28 Seiten und sind jetzt bei 52, damit wir auch mehr Platz für opulente Optik haben, also dass das wirklich Magazin ist und dass es wirklich ein deutlicher Gegensatz zu dem ganzen schnell der Digitalisierung ist. Also dass es wirklich ein Produkt ist, was du zur Hand nimmst, wo du mal reinguckst, dann legst du es wieder weg und dann, ach, hier ist auch noch schön und ne, schöne Bilder, schöne Texte. Also dass das wirklich so ein Slow Read, wie man das ja so gerne nennt, Erlebnis wird. Und dafür brauchen wir einfach mehr Platz. Und das waren so die wesentlichen Änderungen. Wir sind nach wie vor monothematisch. Das heißt, wir haben ein Oberthema der Ausgabe, was wir von verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, das ist eigentlich gleich
geblieben. Ja, das sind ja im Grunde ähnliche Beweggründe, wie wir sie von SEAT gehört haben. Ne? Dieses Slow-Read-Thema, die Leute sollen sich in Ruhe mit Themen beschäftigen und seitens der Unternehmenskommunikation eben die Absicht, die wichtigen Themen auch in einem Medium zu transportieren, dem eine gewisse Bedeutung und Glaubwürdigkeit auch beigemessen wird. Ne?
Genau. Also einfach hier auch nochmal das unterstreichen. Wir haben einfach zwei verschiedene Formate, die zwei unterschiedliche Funktionen erfüllen.
Ja.
Hier war auch ganz wichtig, dass man diesen Punkt der Wertschätzung hat.
Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, die vergleichbar ist in Sachen Wertschätzung der Mitarbeiter. Ist es tatsächlich so? Ich glaube, über ein Magazin, man kann schöne Fotos mit den Menschen machen, man kann Geschichten länger erzählen, man kann, im Internet ist ja alles snackable, ja, das heißt, du hast auch wenig Raum und ob du ein Foto da dann auch so aufwendig vielleicht mal vom Fotografen machen lässt, da sparen, glaube ich, alle die Kosten, weil die sagen, mein Gott, das ist ja eh in einer Viertelstunde wieder weg. Ne? Und da, glaube ich, gönnt man sich beim Magazin oder bei Print noch mehr Raum. Und ich finde, das ist eine große Möglichkeit, den Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, dass sie echt toll sind und dass sie wertgeschätzt werden.
Ja. Ja, schon irgendwie interessant, dass Mitarbeiter das ja auch so erleben, als wertschätzendes Medium, sich freuen, Menschen da drin zu sehen, die sie kennen. Irgendwie, das sind alles so Reaktionen, die man aus dem Digitalen nicht so kennt.
Mhm, ja, und ich glaube, das Ding ist auch so ein bisschen, dass Mitarbeiter das vielleicht nicht unbedingt vermissen, wenn es nicht da ist. Aber dass man es trotzdem umso mehr wertschätzt, wenn es da ist.
Ja. Ja.
Und sie hat es ja angesprochen, die gehen auch noch mal ein bisschen anders an die Themen ran, um eben so eine klare Abgrenzung auch zu schaffen zu den Kanälen, wo tagesaktuelle und ein bisschen informativere Themen gespielt werden. Und das ist eben diese Monothematik, auf die sie bei den Heften setzen.
Wir haben jetzt gerade, gucken wir was zum Thema Risiko. Und es geht natürlich um das Thema unternehmerisches Risiko. Ja, was für Bereiche müssen volles Risiko fahren? Welche dürfen überhaupt nicht riskant agieren? Warum ist das für das Unternehmen überhaupt wichtig? Also Wirtschaftlichkeit und so weiter. Und das kann man aber natürlich weiterdrehen. Man kann das Ganze zur persönlichen Risikobereitschaft ausweiten, wie man selber da sich verbessern kann, etc. Also das heißt, man kann solche Themen viel am Unternehmen ausrichten, aber gleichzeitig auch ganz bunt darstellen und auch sehr mitarbeiterbezogen darstellen. Das ist, glaube ich, das, was wirklich diese Monothematik unglaublich angenehm macht, weil eben nicht irgendwelche Bereiche kommen und sagen, ich müsste hier noch mal einen Geschäftsleiter positionieren und wir haben übrigens da ein tolles Team-Event gehabt, könnt ihr darüber mal erzählen oder so. Und dann sagt man immer, das tut uns sehr leid, aber das passt jetzt gerade nicht in den Kontext.
Das finde ich übrigens ein klasse Argument pro Print. Also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, irgendwie, dass ich hier nur für Print bete. Ja, aber das ist echt ein interessantes Thema. Wenn du so ein Magazin monothematisch machst und sagst, wir reden jetzt in dieser Ausgabe nur über die Fusion mit XY. Das ist unser monothematisches Thema. Und wenn dann irgendein Mittelmanager um die Ecke kommt, der wieder sein Projekt irgendwie promoten will, weil er irgendwie das gerade braucht, dann habe ich eben gute Argumente, den nicht mit ins Heft zu nehmen. Digital findet der auf jeden Fall seinen eigenen Weg irgendwie in die internen Medien. Aber hier ist die interne Kommunikation wirklich Herr der Inhalte und kann die Themen setzen und kann sagen, wir machen jetzt ein Heft über Nachhaltigkeit. Da geht es 52 Seiten, finde ich auch klasse, die haben von 28 auf 52 erweitert. Da geht es 52 Seiten um Nachhaltigkeit und beim nächsten Mal geht es 52 Seiten um Diversity und dann geht es 52 Seiten um das Thema Kundenerlebnis und dann geht es 52 Seiten ums Thema Service oder was auch immer. Aber ich kann darüber diese großen strategischen Themen setzen und kann selbst die Geschichten gestalten, jenseits von irgendwelchen aktuellen Ereignissen und damit auch Mitarbeitern deutlich machen, das sind die großen Entwicklungslinien, die für unser Unternehmen jetzt wichtig sind. Und im Digitalen kann ich das dann runterbrechen aufs Alltägliche, aufs Operative, auf das Aktuelle. Und so müssen sich Print und Digital ergänzen.
Genau, genau. Und diese Möglichkeit auch einfach da nochmal einen ganz anderen Dreh für Themen zu finden, ja, einfach um die Ecke zu denken bei bestimmten Sachen, auch andere Experten vielleicht nochmal reinzuholen. Sie hat mir auch gesagt, sie haben eigentlich immer mindestens einen externen Experten in jedem Heft. Und auch häufig Beispiele einfach aus anderen Unternehmen, weil das ist dann halt vielleicht die gleiche Branche oder so. Oder es gibt irgendeinen Ansatz, wo man irgendwie denkt, das andere Unternehmen macht das total gut und da können wir uns was abschauen. Und diese Möglichkeit auch Impulse zu geben und nicht nur in seinem eigenen Kosmos, sage ich mal so, festzuhängen, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen.
Ja, klasse.
Und sich die Zeit zu nehmen, eben über diesen Tellerrand zu schauen und da selber für sich dann auch vielleicht Wege zu finden, wie können wir das denn bei uns zum Beispiel umsetzen? Ich glaube, das ist auch einfach eine Möglichkeit, um nochmal ganz neue Inspirationen zu liefern.
Es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit von internen Medien, wenn ich die Größe habe, externe Experten mit in meine Medien reinzuholen. Ich kann natürlich zu irgendeinem, sagen wir, zu einem Führungsthema, zu einem Personalthema, kann ich immer meinen eigenen HR-Manager befragen. Ich kann aber auch irgendeinen Professor für Personalwirtschaft von der Uni XY befragen und das hat in den Augen der Leser eine ganz andere Glaubwürdigkeit, als wenn es der Mann aus dem eigenen Unternehmen erzählt, der natürlich das Lied des Unternehmens pfeift.
Ja.
Aber du wolltest noch über die Abo-Idee sprechen.
Genau, bevor ich mich jetzt hier zu sehr verrenne irgendwie. Die Abo-Idee, das war nämlich auch das, wo ich ursprünglich auf die Telekom überhaupt erstmal so ein bisschen aufmerksam geworden nicht, aber wo ich drüber gestolpert bin und dachte, huch, das ist ja irgendwie ein interessantes Konzept, denn die Telekom hat eben schon gesagt, ein Abo-Prinzip eingeführt 2017.
Die Idee kam eigentlich, weil wir schon immer mal Rückmeldungen bekommen haben, dass die Leute sagten, oh Mensch, hier verschwinden ganze Ausgaben in der blauen Tonne und das ist doch blöd und nicht nachhaltig etc. etc. Und dann haben wir gesagt, Moment mal, wir finden unser Magazin eigentlich auch viel zu gut, als dass es in irgendeiner blauen Tonne landen sollte. Und dann haben wir gesagt, so, dann machen wir jetzt einmal einen Cut und stellen um auf ein Abo-Modell und das kriegt jetzt nur noch der oder die, die es auch haben will. Und das haben wir bewusst so gemacht, dass wir auch gesagt haben, wir schicken nicht nochmal eine letzte Ausgabe an alle und schreiben dann so, wenn ihr das künftig nicht mehr haben wollt, dann müsst ihr euch abmelden, sondern wir haben gesagt, wenn schon, denn schon, volles Risiko. Wir sagen so, ab jetzt müsst ihr euch einmal anmelden.
Finde ich cool, dieses Vorgehen und ja, auch nochmal echt mutig. Andererseits ist es ja das, was diese Unternehmen im Kundenkontakt ständig tun. Also im Kundenkontakt gibst du ja dem Kunden im Grunde die Möglichkeit, du kannst mich irgendwie anrufen, du kannst mir eine Mail schicken, du kannst über diesen und jenen Kanal irgendwie zu mir kommen, du kannst unseren Online-Shop nutzen, du kannst zu uns ins Geschäft kommen, irgendwie ich überlasse es dem Kunden im Grunde, was er tut. Und nichts anderes hat die Telekom ja im Grunde gemacht. Wähl du, sag du uns, wie du die Informationen oder den Content von uns haben möchtest. Finde ich klasse, auch in der Konsequenz, in der die das gemacht haben, finde ich super.
Ja, und ich meine, es gibt kein ehrlicheres Feedback als die Zahl, die du dann hast, dass auch das, wie du es machst, der richtige Weg ist. Also ich meine, kein schöneres Beispiel, dass ein gut gemachtes Printmagazin auch einfach ja, gewertschätzt wird und gerne gelesen wird von den Leuten.
Ja, absolut. Ja, bei der Deutschen Bahn hat man ja die ähnlichen Themen gehabt. Ist ja auch ein sehr, sehr, so von der Mitarbeiterschaft, von der Belegschaft her, sehr, sehr heterogenes Unternehmen. Insofern war klar, dass es da auch ein sehr diffuses Bild immer geben wird, was die Vorlieben der Mitarbeiter betrifft, über welche Kanäle man die am besten erreichen kann. Und die Bahn hat über viele, viele Jahre die Zeitung DB Welt gehabt. Die ist 10, 11 Mal im Jahr erschienen. Und 2017, wir sind wieder in dem ominösen Jahr 2017, ist das Social Intranet DB Planet gelauncht worden. Und dem Team der internen Kommunikation, wir haben mit Caroline Nöppert gesprochen von der internen Kommunikation, dem Team war von Anfang an klar, dass man sich da natürlich auch über die DB Welt unterhalten muss, was die Zukunft eines Printmediums dann noch sein kann, wenn es so ein DB-Planet gibt. Und über diese Diskussion hat Caroline Neppert dann gesprochen.
Genau, also es war eigentlich immer klar, dass sozusagen die Existenz von beidem nur eine Übergangsphase sein wird. Also so war das im Konzern und hier in der Konzernkommunikation eigentlich immer beschlossen, dass wir das DB Welt Magazin, was viermal im Jahr erscheint oder erschien, nur nutzen für einen beschränkten Zeitraum des Übergangs, bis wir alle Kolleginnen und Kollegen so weit haben, dass sie DB Planet als Dreh- und Angelpunkt der internen Kommunikation auch für sich identifiziert haben und auch angenommen haben. Und um sozusagen eine Übergangsphase zu haben von monatlich erscheinender Mitarbeiterzeitung über viermal im Jahr erscheinendes Magazin. Und dann sollte bitte auch der Letzte erkannt haben, es gibt DB Planet. Wir haben dann schon immer auch die Inhalte, die wir im DB Welt Magazin veröffentlicht haben, immer auch verlängert oder den Bezug zum Planeten hergestellt, wo es weiterführende Informationen gab, wo es tagesaktuelle Informationen gibt, Stunden-, Minutenaktuelle Informationen, sodass der Weg eigentlich in dem Moment, wo 2017 der Planet aus dem Leben gehoben wurde, so ein bisschen geebnet war.
Ja, also das hatte ich vielleicht nicht klar gesagt, die DB Welt ist eben als Zeitung 10, 11 Mal erschienen im Jahr und dann hat man eben 2017 gesagt, als das Social Intranet DB Planet eingeführt wurde, jetzt machen wir aus dieser Zeitung ein Magazin, was eben noch weiter begleitet. Und ja, das war jetzt auch bis letztes Jahr überhaupt keine Diskussion, das Magazin irgendwie noch weiter zu führen. Ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich von Bahnkollegen vor 2 Jahren gesehen habe, zu dem Thema, dass es hieß, wir werden noch lange auf Print setzen. Das hat sich aber dann durch Corona, hat sich das auf einmal anders dargestellt, weil eben viele, viele Mitarbeiter das Magazin nicht mehr erhalten konnten, also es wurde an den Arbeitsplatz geschickt. Und man hat dann im Zuge von Corona entschieden, das Magazin einzustellen. Das war eine relativ kurzfristige Entscheidung. Aber auch da war natürlich die Unsicherheit im Team schon da, wie das jetzt auf einmal aufgenommen würde, dass so ein Monument wie die DB Welt es nicht mehr gibt.
Nee, also tatsächlich war die DB Welt und auch dann das DB Welt Magazin war eine sehr etablierte Mitarbeiterzeitung, auch eine sehr beliebte Mitarbeiterzeitung, lag in Pausenräumen aus, wurde auch mit nach Hause genommen, wurde auch dem Ehemann, der Ehefrau, den Kindern zum Lesen gegeben. Insofern war das Feedback natürlich nicht nur positiv. Also muss man schon ganz ehrlich sagen, dass wir... Ich würde gar nicht sagen, wir haben eine Generation dann da auch so ein Stück weit vor den Kopf gestoßen, aber wir haben mit einem extrem etablierten Kommunikationsmedium haben wir gebrochen und das mussten wir schon gut begleiten. Das haben wir auch. Wir haben es erklärt, warum der Zeitpunkt aus unserer Sicht gekommen ist. Hatten das auch schon von Anfang an eigentlich immer erklärt, dass es eine Interimsphase, wenn man so will, geben wird. Aber das Feedback war nicht nur positiv.
Ja, wie ich sagte, es ist halt eine sehr, sehr heterogene Belegschaft. Und da gibt es einfach viele Menschen, die nach wie vor gerne Printmedien lesen. Aber hier ist eben auch ein Team am Werk, das sich irgendwie dessen bewusst ist. Und ja. Ja, entsprechend auch mit dem neuen Medium umgeht. Aber Caroline Döppert erzählte dann eben, man hat schon andererseits auch einfach die große Chance gesehen, die in digitalen Medien sind. Man muss ja sehen, bei der Bahn arbeiten unglaublich viele Menschen einfach mobil. Die haben gar keinen Desktop-Anschluss irgendwie. Und man hat bei der Bahn eben gesagt, komm, wir haben da echt eine Chance, die Leute mobil zu erreichen. Und lass uns irgendwie gucken, wie wir diese Chance nutzen können.
Also in dem Moment, wo wir wissen, viele Menschen verfügen über digitale Endgeräte, verfügen über Smartphones, die sie immer dabei haben, haben wir auch die Chance gesehen, auf diesen digitalen Endgeräten stattzufinden und den Leuten quasi in ihrem Alltag da zu begegnen, wo sie sind. Und ich glaube mittlerweile, dass es wirklich auch so ist, dass die Kolleginnen und Kollegen in ihren Pausen, in den Momenten, wo sie vielleicht mal nicht beschäftigt sind, eher zum Smartphone greifen, als tatsächlich zur Mitarbeiterzeitung, die im Pausenraum auf dem Tisch liegt. Es mag immer noch die geben, die tatsächlich eher eine Tendenz zum Gedruckten haben. Aber also ich glaube, der Trend, und da bin ich ja auch nicht die Einzige, das dokumentieren ja wirklich alle, dass der Trend einfach da war.
Ja, ich glaube, das können wir fett unterschreiben, wenn man sieht, wie die Menschen heute mit ihrem Smartphone umgehen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden man dieses Gerät in der Hand hat.
Viel zu viele.
Ja, natürlich irgendwie viel zu viel. Aber es ist natürlich so, wie sie sagt, wenn die Leute sitzen im Pausenraum und dann gucken die in ihr Handy, was immer sie da auch machen, ja, Facebook, Instagram, Twitter, Mails gucken, was auch immer. Aber sie haben dieses Medium Smartphone eben schon mal in der Hand und dann ist der Weg auch nur noch ein Klick zum DB-Planeten, wenn er denn geklickt wird. Aber die Chance zumindest ist da. Ne?
Ja, man muss dann natürlich gucken, dass man in dem Smartphone eine riesengroße Konkurrenz hat an Inhalten, die da gespielt werden, wie du meintest. Ne? Wenn die Leute ihr Smartphone rausholen, erstmal auf ihren Instagram-Account gehen, ist die Frage, machen sie dann die Mitarbeiter-App überhaupt noch auf? Ich glaube, da muss man schauen, dass man natürlich irgendwie dann so auch Push-Nachrichten und sowas irgendwie rausschiebt und dass man auch einfach die Inhalte so aufbereitet, dass man Freude oder Neugier darauf macht, das auch anzuklicken. Also ja, das ist, glaube ich, auch einfach nochmal unglaublich wichtig, dass man sich da irgendwie bewusst sein muss, dass da eine große Konkurrenz herrscht und man da knackige Überschriften braucht und vielleicht auch da nochmal irgendwie spannende Bilder oder sowas, die einen.
Absolut, man muss immer wieder aktivieren. Darüber sind sich die Kollegen bei der Bahn auch bewusst, das bedienen die auch, hat sie später dann auch nochmal erzählt. Aber nutzt natürlich vor allen Dingen auch, oder das war auch ein wesentlicher Punkt, stark auf digital zu setzen, einfach diese tolle Formatvielfalt, die sich im Digitalen bietet, mit Audio, mit Videoeinbindung irgendwie. Und man, da führt ja kein Weg dran vorbei. Da habe ich im Digitalen einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, bis hin eben zur Einbindung der Mitarbeiter in Dialog, Kommentierung, Kampagnen und so weiter.
Was uns aber, glaube ich, ganz gut gelingt, ist trotzdem auch auf dem DB Planeten neben tagesaktuellen und schnellen Informationen, ich nenne es mal Fast Food, also was muss der Mitarbeiter jetzt unmittelbar und schnell wissen und wo kommt es vielleicht auch nicht ganz so auf das redaktionelle Feintuning an, und zwischen tiefgehenden, reportagigen Stücken, vielleicht auch Serien. Das bekommen wir auch auf DB Planet ganz gut abgebildet. Also, dass wir da wirklich auch in den redaktionellen Formaten eine große Varianz haben und bei jedem Thema gucken, wie können wir uns dem Thema nähern. Ist dafür eher ein Bewegtbildbeitrag geeignet? Ist dafür eben, Sie haben es gerade selber gesagt, eher ein Podcast geeignet, wo ich mit dem Gesprächspartner nochmal in die Tiefe gehen kann, nochmal nachhaken kann? Oder ist dafür ein klassisches, verschriftlichtes Interview geeignet oder eine Reportage? Das gelingt uns eigentlich ganz gut. Und die Kolleginnen und Kollegen, die auf DB Planet sind, die schätzen diese Arbeit der DB Weltredaktion auf DB Planet doch auch sehr.
Muss man natürlich hier auch ähnlich wie bei der Telekom sagen, die Bahn hat da schon auch in der Kommunikationsabteilung eine gewisse Manpower, auch eine absolut professionelle Ausstattung. Und das ist einfach eine tolle Content-Arbeit, die die da machen. Und die können problemlos alle Formate bedienen. Und das hat einfach eine sehr, sehr hohe Qualität. Aber ich habe dann auch nochmal über den Punkt gesprochen, den du gerade angesprochen hast. Die Leute gehen dann vielleicht eher, wenn sie dann im Pausenraum sitzen und auf ihrem Smartphone rumklicken, gehen sie irgendwie auf ihr privates Instagram. Ich habe diese hohe Medienkonkurrenz und deswegen darüber sind sich die Kollegen bei der Bahn natürlich absolut bewusst und auch darüber, dass man so ein bisschen in dem Moment, wo man diese digitalen Kanäle in Stellung bringt und die Leute auch einlädt, darauf zu agieren, öffnet man ja so ein bisschen Pandoras Büchse. Diese Kanäle funktionieren nur dann, wenn man sie ständig bedient. Ansonsten trocknen sie aus. Und je mehr man sendet, desto weniger Bedeutung kriegt der einzelne Beitrag. Und dann ist es natürlich auch so, dass nicht nur die interne Kommunikation sendet, sondern auch die Geschäftsbereiche noch senden. Und da kommt man dann auch schon schnell in ein Dilemma, das kaum zu lösen ist. Und darüber hat sich Caroline Nöppert auch sehr, ja, selbstkritisch, will ich mal sagen, geäußert.
Der Platz auf digitalen Plattformen ist unbegrenzt. Ja? Also es kann jeder senden und das ist jetzt nicht nur auf DB Planet, das ist egal wo. Jeder kann jeden Tag senden, wie er will, wenn er denn nur irgendwie auch Empfänger auf der anderen Seite hat, die es vielleicht interessiert. Aber wir haben dieses Platzproblem nicht mehr und das führt eben, und das nehmen wir schon wahr, dazu, dass mittlerweile jeder sich bemüßigt fühlt zu senden und auch jeder tatsächlich sein Thema als extrem relevant für die breite Öffentlichkeit, für die breite DB-Öffentlichkeit sieht.
Ja, und das ist natürlich ein Thema oder eine Problematik, der kaum beizukommen ist. Ne? Und das erleben wir bei allen Unternehmen, für die wir arbeiten und auch bei allen anderen Unternehmen, mit denen ich einfach nur spreche, so, dass sie sagen, diese Masse an Inhalten, die wir mittlerweile auf unseren internen digitalen Medien haben, die ist nicht mehr zu bewältigen und die ist auch kaum mehr zu steuern. Also da kann das Team der internen Kommunikation noch versuchen, mal über Newsletter oder wie auch immer so ein bisschen zu kuratieren und nochmal zu zeigen, das und das waren die wichtigen Themen dieser Woche oder dieses Monats. Gleichwohl bleibt dem Nutzer, der morgens seinen Desktop aufmacht oder in seine Mitarbeiter-App reinkommt irgendwie, der sieht da einfach eine Masse an Newsletter, Blogs, Podcasts, Vlogs und weiß ich nicht was irgendwie und kriegt es kaum mehr bewältigt. Und dabei gehen natürlich auch viele Inhalte unter. Und das finde ich wiederum das Schöne an dem Telekom-Beispiel, muss ich sagen, dieser monothematische Ansatz der Magazine, die es mir eben ermöglicht, die 3, 4, 5 oder vielleicht sind es auch 8 irgendwie wichtigen Themen, die auch, sag mal, aus Unternehmensführungssicht sehr wichtig ist. Und das muss man immer noch mal sehen. Interne Kommunikation ist ein Instrument der Unternehmensführung. Hier geht es nicht darum, irgendwie Leute nur bei Laune zu halten, sondern es geht auch darum, irgendwie wichtige Themen zu transportieren. Und da ist so ein monothematisches Heft in diesem digitalen News-Dschungel schon echt die Möglichkeit, einfach nochmal ein Thema zu setzen und einen Schwerpunkt zu setzen. Und das finde ich da sehr schön. Ja, es sind ja viele, viele weitere Themen, die in diesen Interviews irgendwie angesprochen worden sind, die wir gar nicht jetzt in die eine Folge des Podcasts hier reinbekommen. Ein interessantes Thema zum Beispiel fand ich noch die Frage der Erreichbarkeit. Ich habe in einem Interview mit Gunther Epple, Gunther Epple ist der Chefredakteur des Mitarbeitermagazins von Bosch, Bosch Zünder. Und der Bosch Zünder ist, sagt man jedenfalls, die älteste Mitarbeiterzeitung in Deutschland. Die gibt es schon seit über 100 Jahren. Und Gunther Epple hat in einem Interview gesagt, dass es utopisch ist, dass wir alle Mitarbeiter erreichen. Das meinte er nicht nur bezogen auf seinen Bosch Zünder, sondern generell irgendwie, es ist utopisch, dass wir alle Mitarbeiter erreichen. Und das fand ich eine ganz interessante Aussage, weil das ja eigentlich das Ziel jeder internen Kommunikation sein muss, dass wir irgendwie alle Mitarbeiter erreichen und alle Mitarbeiter mitnehmen wollen. Und gerade jetzt, wo wir in einem digitalen Zeitalter sind und eigentlich die technischen Möglichkeiten haben, jederzeit jeden zu erreichen, wird dieses Ziel eigentlich geopfert. Natürlich eben aufgrund dieser ganzen Medienkonkurrenz, die es gibt. Und Caroline Nöppert habe ich dazu auch befragt und sie hat dem absolut zugestimmt. Sie sagt, das ist heute bei der Medienkonkurrenz einfach nicht mehr möglich, dass wir alle Mitarbeiter erreichen. Und die Bahn hat 240.000 Menschen ausgestattet mit Smartphones und Tablets irgendwie, damit sie die alle erreichen können. Also die haben wirklich jetzt 240.000 Leute auf dieser Plattform DB Planet. Aber sie sagte, das eine ist eben die theoretische Erreichbarkeit. Bei der Reichweite an sich ihrer Beiträge, sagt sie, haben wir noch ordentlich Luft nach oben. Leider auch bei der mobilen Erreichbarkeit. Also es sind vor allem die Desktop-Leser, Desktop-Nutzer, die den DB Planet nutzen. Ist ja auch ein Phänomen, was wir aus vielen Unternehmen kennen, dass auch die Mitarbeiter-Apps vor allen Dingen von Desktop-Nutzern genutzt werden und eben weniger von den mobilen, von den mobil Arbeitenden. Ja, wahrscheinlich, weil die eben arbeiten und nicht immer Zeit haben, in der App reinzugucken. Ja, ein weiterer Punkt vielleicht noch, auf Prozesse einzugehen und um auch nochmal deutlich zu machen, das, was Caro auf deinem Blog stand als Arbeitstitel Print versus Digital funktioniert nicht. Wer digital produziert, der findet sich ja in ganz anderen Arbeitsprozessen wieder, der findet sich schnell im Newsroom wieder. Abstimmungswege sind deutlich verkürzt und interessanterweise, da wo es noch Printmedien gibt, gibt es diese alten Abstimmungswege noch? Gibt es immer noch Vorstandsvorlagen zum Beispiel? Das sagte ja, glaube ich, auch die Kollegin von der Targobank irgendwie, dass ja, das oft dann genau. So lange gedauert hätte.
1000 Korrekturschleifen. 1000 Korrekturschleifen. Und jeder wollte nochmal drüber schauen und irgendwie seinen Senf dazu abgeben.
Ja, aber warum? Warum ist das so? Ich glaube, es ist deswegen so, weil man dem Printmedium dann immer doch nochmal eine größere Bedeutung oder Glaubwürdigkeit beimisst. Zumindest scheint es in den Management-Etagen so zu sein, dass sie meinen, sie müssten auf das Mitarbeitermagazin nochmal drauf gucken müssen, während sie auf das, was da in dem digitalen Medium erscheint, irgendwie nicht drauf gucken. Also da ist es irgendwie möglich, diese neuen Prozesse zu etablieren, aber im Printwesen funktioniert es offenbar noch nicht. Ein ganz interessantes Phänomen.
Ja, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man da vielleicht sogar ein bisschen mehr Lockerheit mitnimmt, selbst wenn man weiß, dass es jetzt nicht das schnellste Medium ist, ein Printmagazin, ob man da nicht trotzdem mal hinterfragt, ob es unbedingt notwendig ist, jedes Thema auch von jedem irgendwie nochmal Korrektur lesen zu lassen, weil ja, man sieht ja offensichtlich, dass es auch so funktioniert und man trotzdem nicht bei Online-Themen, wo der Vorstand nicht nochmal drauf geschaut hat, einen Shitstorm mit einem Shitstorm zu kämpfen hatte. Ja. Also vielleicht kann auch dieses ganze Thema nochmal eine andere Arbeitsweise oder ein Überdenken von gewissen Arbeitsweisen in der internen Kommunikation anregen.
Ja, ein dritter Punkt vielleicht noch, oftmals wird auch als Argument pro digital Kontraprint angeführt, die Kosten. Es ist zu teuer, ein Magazin zu drucken und zu versenden. Das haben wir zumindest bislang noch bei keinem Unternehmen erlebt, dass dieses Umstellen auf digitale Medien Geld eingespart hat, weil man weil die Prozesse einfach viel, viel aufwendiger sind, weil viel intensiver kommuniziert wird und ja, viel mehr einfach in die Kommunikation investiert werden muss, als in ein Magazin, was 4 oder 6 Mal erscheint. Also da sollte ich kein Management die Hoffnung machen, Digitalgeld einsparen zu können. Ja, es gibt irgendwie, glaube ich, viele, viele Aspekte, über die wir hier noch sprechen könnten, Caro. Ich glaube auch, ich habe fast ein schlechtes Gewissen unseren Interviewpartnern gegenüber. Wir haben ja mit jedem, weiß nicht, halbe Stunde oder länger gesprochen und am Ende bleiben dann auch nur so ein paar O-Töne übrig. Aber wir wollten eben gleichzeitig auch viele Perspektiven mal abbilden oder viele Möglichkeiten abbilden, wie man mit dem Thema Print und Digital umgehen kann. Wir haben wie immer auch so ja, 5 Takeaways vorbereitet, wie bei jedem unserer Podcasts. In dem Fall fällt das ein bisschen schwer, aber ein Versuch ist es ja wert. Takeaway 1, Print Standalone ist auf jeden Fall Vergangenheit. Das funktioniert in keinem Medium mehr. Dafür ist das Business einfach viel zu schnell. Die Zukunft ist digital, die Trends sind eindeutig. Aber die Entwicklung vollzieht sich eben nicht von jetzt auf gleich. Man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Zweites Takeaway, wer Kommunikation strategisch planen und umsetzen will, der sollte auf jeden Fall mit der Frage nach Zielen und Zielgruppen beginnen und dann über relevanten Content reden und erst dann die Formate diskutieren. Also die Frage Print oder Digital, die gehört nicht an den Anfang einer Diskussion im Team interne Kommunikation, sondern die gehört ans Ende der strategischen Kommunikationsplanung. Drittens, der radikale Schritt von Print zu Digital, der ist mutig. Man schafft damit auf jeden Fall auf einen Schlag neue Möglichkeiten für Dialog, für Interaktion, für Campaigning. Aber die Erwartungen an Erreichbarkeit und an Beteiligung, die erfüllen sich oftmals erst nach vielen Jahren und die bedürfen auch eines expliziten Campaignings, um die Mitarbeiter dorthin zu bringen. Viertens, wer rein auf digitale Medien setzt und Kanäle eröffnet, der muss Konzepte entwickeln, wie die großen Themen entsprechende Bedeutung erhalten. Nochmal, super Beispiel Telekom. Und fünftens, ja, in unseren Augen zumindest, Print ist und bleibt eine Chance, aufmerksamkeitsstark Akzente zu setzen, wichtigen Themen Raum zu geben. Da, wo ein Magazin 2 oder 4 Mal im Jahr erscheint, da ist das ein echtes Event, dieses Magazin, was auch wahrgenommen wird. Eine Sache habe ich, während wir hier so geredet haben, noch gegoogelt. Du hast am Anfang von Video Kills Radio Stars, den Bagels, ne, hießen sie, oder?
Buggles, glaube ich.
Ein paar Jahre später hat Robbie Williams einen Song veröffentlicht.
Ein paar Jahre später ist gut.
Ja, wann war das denn von den Bagels?
Ja, jetzt hast du mich auf
In den 80ern war das. Robbie Williams war 2000. Nicht 2017, es war 2018.
Es war auf jeden Fall wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte später.
Okay, ein paar Jahrzehnte später, Robbie Williams hat den Song veröffentlicht, Reality Killed the Video Star. Wer guckt heute noch MTV?
Ja.
Ich habe es ewig nicht mehr gesehen. Also man sieht, man kann viel über die Vergänglichkeit von Medien, von Medienformaten, von digitalen Medien auch diskutieren. Genau, so, du hast die Schlussworte, Caro.
Die Musikvideos gibt es jetzt auf YouTube.
Ja, genau, genau.
Ja, ich habe die Schlussworte. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet das nächste Mal auch bitte wieder ein. Lasst uns gerne Anregungen, Kommentare, Feedback da auf unserer Homepage. Alle Takeaways gibt es auch da nochmal zum Nachlesen auf unserem Blog. Und habe ich was vergessen?
Zimmermanneditorial.de.
Ja, Zimmermanneditorial.de.
Okay.
Da gibt's das. Und abonnieren.
Genau.
Wenn es euch gefällt.
Vielen Dank. Tschüss.
Macht's gut.